Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Wieder richtiger Radiosender, Radio X, richtiger Tag für den Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und wie immer die richtige Radiosendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Ja, Radio X gibt es auf 91,8 FM DAB Plus und als Livestream unter Radio X, www.radiox.de. Lebensraum Meer, von der Oberfläche bis zur Tiefsee, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Wollen wir mal ausführlicher besprechen, darauf eingehen. Unser Planet ist zu mehr als 70% von Meeren bedeckt. Die sind enorm wichtig, sowohl als Klimaregulation. Sie produzieren die Hälfte des Sauerstoffs, der in der Atmosphäre sich in der Atmosphäre befindet. Dann die Korallenriffe, Untersee, Berge. Bei dem Wort stolperig immer, wenn ich das Wort Berg im Unterseezusammenhang sehe, aber okay. Unterseeberge, aber auch unser Wattenmeer erfüllen eben bedeutende Funktionen. Vieles davon ist uns bekannt. Wenig bis kaum bekannt oder beziehungsweise erforscht sind die Tiefseebereiche unserer Ozeane. Diesem Lebensraum widmet sich seit Anfang September eine Dauerausstellung im Senckenberg-Museum. Da werden wir auch ausführlicher drauf eingehen. Und auch ein paar Schmankerl oder nette Geschichten drüber hören. Dann gibt es eine Greenpeace-Kampagne für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, die auf den Erhalt dieses einzigartigen Lebensraums zielt. Auch darüber gibt es Informationen. Und wie ist es um unsere, in Anführungszeichen, sage ich, Ostsee, Nordsee bestellt? Welche Bedrohungen sind die Ozeane ausgesetzt? So viel meine Einleitung. Zu diesem Thema in der heutigen Sendung habe ich Gäste im Studio, schon mal die Ingrid Ahrens.
Hallo,
von der Ingrid Peace von Greenpeace Frankfurt. Jetzt bist du mir zu schnell gewesen. Hallo Ingrid. Okay, dann ist noch der Dr. Torben Riehl hier, ist vom Senckenberg Museum und Forscher, Tiefseeforscher. Hallo Torben, schönen guten Tag.
Hallo.
Mit dir fange ich, und dann darf ich es nicht vergessen, sonst vergesse ich es am Schluss wieder. Mein Dank, unser Dank geht auch wieder an die Irina Schulz und den Manuel Buh, die Sendungen dann im Nachhinein für uns zurechtschneiden, bearbeiten und auf die Internetseite bei uns einstellen, wo sie dann, leider erst in 2-3 Wochen, weil die das auch eben ehrenamtlich machen, nachhören könnt unter Umständen, wenn ihr wollt, www.greenpeace-frankfurt.de, da gibt's links einen Knopf, wir bei Radio X. Und der Hinweis auf die Audiothek von Radio X, Radio X Plus 7, da könnt ihr die Sendung ab morgen 7 Tage lang nachhören. Nicht zu vergessen, mein Name ist Otto Gebhardt. Jetzt fangen wir mal an. Torben, du erforschst die Tiefsee. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund?
Ja, ich habe Biologie studiert an der Uni Hamburg. 2003 habe ich damit angefangen. Habe das Studium 2009 dann auch abgeschlossen, im Fachbereich Zoologie eigentlich. Und ich hatte noch ein zweites Hauptfach, das nannte sich Hydrobio- und Fischereiwissenschaften. Also das deutet schon an, dass ich mich schon im Studium sehr viel um das Leben unter Wasser gekümmert habe. Das war immer das, was mich am meisten fasziniert hat. Und ich habe auch ziemlich im Anschluss direkt dann angefangen zu promovieren in dem Bereich Tiefseeforschung. Und da geht es in meiner Forschung auch hauptsächlich um Tiere, insbesondere um kleine Krebse. Die Promotion habe ich mit einem Abstecher.
Muss man sich da gleich auf so bestimmte Tierart spezialisieren? Oder?
Ja, nein. Also es kommt ein bisschen darauf an. Man kann ja die Tiefsee auf unterschiedlichste Art studieren. Und das Fach Meeresforschung an sich zum Beispiel gibt es in Hamburg gar nicht, sondern dort habe ich am Zoologischen Museum gearbeitet, unter Professor Brandt, die eben mit Krustazeen, also Krebstieren, vornehmlich arbeitet in der Tiefsee und in der Antarktis. Und sie hatte eben diesen Schwerpunkt Tiefseeforschung, der mich brennend interessiert hat. Und dann war der einfachste Weg, über die Krebstiere da reinzukommen.
Okay. Du bist wahrscheinlich ein leidenschaftlicher Taucher, nehme ich mal an, während der Tiefsee forscht.
Ja, obwohl man natürlich nicht in die Tiefsee kommt.
Klar.
Aber also das gehört einfach dazu. Das Meer unter Wasser zu erleben, ist schon was Tolles.
Ja. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ab welcher Höhe beginnt die Tiefsee?
Ah, das ist ein bisschen Definitionssache. Es kommt darauf an, was man sich anschaut. Also die meisten Leute benutzen 200 Meter Tiefe als Grenze, weil da an den meisten in den meisten Gegenden das Licht verschwunden ist sozusagen. Ne? Aber es gibt auch Gegenden in den Meeren, wo noch in 1000 Meter Tiefe Licht zu finden ist. Und das kommt immer ein bisschen auf die Fragestellung an und auf die geografische Region, wo wir gerade sind. Aber man kann sagen 200 Meter.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage dann wieder. Schön, dass du mir das immer vorgreifst. Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem, was wir so wahrscheinlich mehrläufig als Meer kennen und der Tiefsee? Also jetzt, was sich wahrscheinlich manche vorstellen können, es ist dunkel, ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, oder?
Ja, genau. Also die Tiefsee ist der größte Teil des Meeres. So. Und die Flachgewässer, die Flachmeere oder Küstenmeere, so wie Nordsee, Ostsee, die sind zum größten Teil, zum allergrößten Teil eben nicht zur Tiefsee dazuzuzählen, weil sie einfach nicht tief genug sind. Dort spielen sich aber ganz wichtige Dinge ab, wie zum Beispiel die ganze Photosynthese, wo wir unseren Sauerstoff herkriegen und so. In der Tiefsee ist es dunkel, kalt, kaum Nahrung.
Ist es ganz dunkel?
Naja, ganz kann man nicht sagen. Das ist, es gibt Tiere und andere Organismen, die Licht produzieren können und Vulkane, die Licht produzieren.
Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Frage jetzt anfangen soll. Es gibt ja Berge in der Tiefsee, das finde ich immer wieder so ein erstaunlicher Begriff, das sollte man nicht glauben, etwas, wo man absteigt, dass es da einen Berg gibt. Welches wären die spektakulärsten oder extremsten Tiefen oder gibt es auch Gebirgszüge, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich finde das super spannend, weil man tatsächlich über die Tiefsee ja noch gar nicht so viel weiß. Ja, und genau. Jedes Mal, wenn wir da runtergehen, finden wir neue Dinge, nicht nur neue Tiere, unbekannte Arten, sondern auch neue Lebensräume, teilweise neue Berge tatsächlich, also die wir heute noch nicht kennen. Und in der Tiefsee haben wir die größte Tiefe ist 11 Kilometer fast, nicht ganz.
Stimmt, Marianengraben.
Marianengraben, ganz genau. Und die Tiefsee beherbergt aber auch die größten Gebirgsketten der Erde, also die mittelatlantischen oder mittelozeanischen Rücken, davon ist der mittelatlantische Rücken ein Teil, bilden die längste zusammenhängende Gebirgskette auf unserem Planeten. Mhm. Und die finden wir eben überall dort, wo die Kruste von Lava, von Magma auseinandergedriftet wird und neuer Erdboden, Meeresboden in dem Fall entsteht. Dort finden wir das. Und das zieht sich von Grönland runter bis in die Antarktis, quer durch den Pazifik und Indischen Ozean durch.
Ich habe die Zahl gelesen, 20.000 Kilometer rund.
Ja, das mag sein. Ich habe die Zahl jetzt
nicht im Kopf. Okay, aber, okay. Ja. Was genau wird denn bei den Tiefsee erforscht? Erforscht ihr nur die Lebewesen oder ja, die Zusammensetzung der Gesteine, keine Ahnung, es sind ja auch Gesteine, die...
Ja. Nee, also alles, man kann sich da alles vorstellen. Also es gibt natürlich die Meeresbiologen oder Tiefseebiologen, die sich mit den Organismen beschäftigen, mit den Zusammenhängen, Ökologie. Es gibt aber natürlich auch Geologen, die dort forschen, sich mit den Felsen, mit den Steinen oder mit der Entstehung der Erdkruste auseinandersetzen. Und ja, es gibt auch Rohstoffforscher dort unten.
Aber wie du das sagtest, ich meine, wie macht man das? Ihr könnt ja nicht in 11.000, Entschuldigung, Ingrid, pardon.
Nee, stell dir mal deine Frage.
Mach ruhig.
Also mich fasziniert besonders in der Tiefsee, welche Arten von Fische es gibt, die sich alle auf die Tiefsee so eingestellt haben. Also der Laternenfisch zum Beispiel. Mhm. Oder die wirklich mit diesem, sagen wir mal, unwirklichen Lebensraum da unten so zurechtkommen. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen?
Also es gibt erstmal, man muss sagen, je tiefer man runtergeht, desto stärker unterscheiden sich die Organismen von denen, die wir kennen, so aus dem Flachmeer. Ne? Unterhalb von 200 Metern erstmal, auf den ersten paar hundert Metern, finden wir viele Organismen, die vielleicht sogar die gleichen Arten sind wie die, die wir aus den lichtdurchfluteten Bereichen kennen. Je tiefer wir runtergehen, desto obskurer werden sie und das hängt halt mit den für uns aus unserer Sicht extremen Bedingungen zusammen. Also die, was du gerade gesagt hast, diese Anglerfische zum Beispiel, ja, also Fische, die selber Licht produzieren können oft, die findet man gar nicht in so großen Tiefen. Die sind meistens in der sogenannten Dämmerungszone zu finden, also gerade da, wo das Licht aufhört zu wirken, weil man hat dort noch relativ viel Nahrung. Ja, die Nahrung im Meer wird ja produziert fast ausschließlich durch Sonneneinstrahlung, genau wie im Wald hängt das alles von der Sonne ab. Also an der Oberfläche gibt es Mikropflanzen, das Plankton, Phytoplankton produziert Kohlenhydrate. Ja? Also atmet CO2 ein und mit Sonnenlicht wird das dann aufgebaut zu größeren Molekülen. Und davon leben die und vermehren sich und werden gefressen und so weiter. Und davon ernähren sich letztlich die Anglerfische und eigentlich alles andere auch, was man in der Tiefsee findet. Ja, das sinkt runter, aber je tiefer man kommt, desto weniger bleibt übrig, weil auf dem Weg nach unten das immer wieder recycelt wird und aufgefressen wird. Und wir finden unten, also in 5000 Meter Tiefe, finden wir noch große Fische. Ich sag mal jetzt, Grenadierfische können vielleicht 1,5 Meter lang werden, aber die sind sehr selten, weil die brauchen natürlich viel zu fressen. Die sind übrigens entfernt verwandt mit dem Dorsch zum Beispiel, Kabeljau, aber sind spezielle Tiefseefische.
Also kann man sagen, je weiter es runtergeht, umso kleiner werden die Lebewesen?
Nicht ganz. Also es gibt das gibt es tatsächlich. Also es gibt diese sogenannte Verzwergung, weil je weniger Nahrung da ist, desto besser muss man sich daran anpassen. Eine Möglichkeit ist, man wird klein und braucht deswegen nicht so viel. Mhm. Die andere Möglichkeit ist aber, dass man den sogenannten Gigantismus entwickelt, also relativ groß wird im Vergleich zu seinen Verwandten im Flachwasser. Und da ist der Vorteil dann, dass man sich relativ gut bewegen kann. Wenn man das dann kombiniert mit guten Sinnesorganen, ja, also man hat das häufig bei Aasfressern zum Beispiel, dann schnüffeln die aus großer Entfernung schon, wenn irgendwo ein toter Fisch zu Boden gesunken ist oder ein Wal, und machen sich dann daran und können sich eben in kurzer Zeit dorthin bewegen und fressen dann oft so viel, dass sie für Monate vielleicht danach nichts mehr fressen müssen, bis sie den nächsten Kadaver finden.
Ist dieses Ausstellungsstück, ich habe mir die Ausstellung jetzt dieser Tage mal angeschaut, dieser Riesenkalmar auch ein eher Tiefsee-Lebewesen, der ja wirklich groß ist?
Genau, das ist also natürlich das Paradebeispiel par excellence genau. für einen Giganten aus der Tiefsee. Wir haben ja einen 8 Meter Kalmar-Modell bei uns in der Ausstellung und das ist ja noch lang nicht ausgewachsen. Die werden in Natur 18 Meter lang.
Oh, okay.
Und wir wissen über die noch verdammt wenig und das liegt daran, dass sie eben hauptsächlich in der Tiefsee vorkommen.
Weil du jetzt schon zwei, dreimal, jetzt greife ich halt mal ein bisschen querbeet durch meine Fragen katalogisch, also egal, passt jetzt gerade thematisch, schon zweimal den Wal angesprochen, ihr habt einen sogenannten Walfall in der Ausstellung. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist, also gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsausstellungsstücken, okay. Unter anderem auch, weil ich da als sozusagen wissenschaftlicher Berater mit dran beteiligt war an der Konzeption. Der ist in seiner Machart auf jeden Fall einzigartig, haben italienische Modellbauer für uns entworfen und der zeigt eben einen ganz einmaligen Lebensraum in der Tiefsee, einen kurzweiligen, weil das dreht sich da alles um diesen Walkadaver. Ja, man muss sich vorstellen, Wal stirbt auch mal. Manche werden angespült, das liest man in einer Zeitung, aber viele sinken einfach irgendwann in die Tiefsee hinab. Und dann bilden sie dort ein gefundenes Fressen für diese...
Im wahrsten Sinne.
Im wahrsten Sinne, genau, weil da ist eigentlich wenig. Und aber diese hochspezialisierten Aasfresser, die wimmeln dann nur so um diesen Wal herum und zersetzen den. Und das kann aber auch sehr lange dauern, weil in der Tiefsee ist es kalt. So ein Wal kann ja riesig sein, ne? Beim Blauwal bis zu 33 Meter. Und dann gibt es so verschiedene Stadien, die wir auch darstellen, 4 Stück an der Zahl, in denen so ein Wal zersetzt wird. Am Anfang, das kann man sich noch leicht vorstellen, also dann kommen die Aasfresser, die sich vom Fleisch und Fett ernähren. Aber dann in der zweiten...
Fische als Aasfresser.
Ja, zum Beispiel, da haben wir dann Haie, genau, Schleimaale, okay. Krebse aber auch, also viele Krebse oder Borstenwürmer auch. Und im zweiten Stadium, das geht so relativ fließend ineinander über, da müssen wir uns vorstellen... Die ganzen Aasfresser aus dem ersten Stadium, die haben ja auch Ausscheidungen, nicht? Und das ist immer noch reich an Energie und das ist in der Tiefsee super viel wert. Und da kommen dann ganz viele Kleinorganismen, muss man sagen, so im Zentimeter- bis Millimeter-Bereich, die sich von den Ausscheidungen ernähren. Dann wimmelt denn der ganze Meeresboden nur so von Würmern und kleinen Krebsen, die sich von diesen Resten ernähren. Im dritten Stadium sind die dann auch verwertet und dann wird es eigentlich erst richtig spannend, weil dann haben wir so... hochspezialisierte Organismen, die jetzt an das Fett ran wollen, was in den Walknochen drin ist. Also die sind reich an Lipiden, an Fetten und die haben enorm viel Energie und das ist da unten eben sehr viel wert. Und zum Beispiel mein Lieblingstier da ist vielleicht noch mit der sogenannte Knochenfresserwurm Osedax. Das ist so eine Art. die wurde erst 2004, ich glaube es war 2004, entdeckt und beschrieben. Der hat keinen Mund und keinen Verdauungstrakt. Und bildet ein Wurzelsystem aus, von dem aus er Säure abgibt. Die Säure ätzt sich in den Walknochen rein und wächst da sozusagen rein, wie so ein Wurzelgeflecht, und ermöglicht Bakterien den Zugang zu dem Fett. Die Bakterien zersetzen das Fett und von den Abbauprodukten ernähren sich wiederum andere Bakterien, die dieser Knochenfresserwurm in einem speziellen Organ in sich trägt. Und davon ernährt er sich dann. Also eine Lebensweise, die man...
Hochkomplex eigentlich.
Hochkomplex. Und davon, also man wusste von solcher Ernährungsweise vorher noch nichts. Das ist also eine ganz neue Entdeckung gewesen. Und ja, das zeigt, wie spektakulär und interessant halt die Tiefsee auch sein kann.
Ingrid, nee, okay. du hast ja vorher schon auch schon angedeutet, so weit kann man ja gar nicht abtauchen. Wie findet denn da die Forschung statt? In 11.000 Meter Tiefe kann ja, was ist das Maximum, wo ein Mensch tauchen kann? 200 Meter?
30? Ja, also wir nicht, ne? Also wir sind ja, also ich sag mal so, wenn man ein guter Schwimmer ist, dann schafft man vielleicht 5 bis 10 Meter Tiefe, die man ohne Gerät runterkommt.
Ja.
Sporttaucher schafft nach den meisten Regularien so 30 Meter. Okay. Industrietaucher kommen vielleicht auf 300. Es gibt Extremsportler, die können ohne Gerät auch so auf 200, 300 Meter runtertauchen. Aber das war's. Dann darüber hinaus brauchen wir Technik, entweder U-Boote oder Geräte, die wir quasi für uns runterschicken. Und das machen wir, also wir sind immer auf Schiffe angewiesen, ne? Relativ große, weil Tiefsee, da muss man ja meistens schon relativ weit rausfahren. Und damit es sich lohnt, muss man auch länger draußen bleiben. Also man braucht die Kapazitäten, um ja, für mehrere Wochen versorgt zu werden. In Deutschland gibt es ja, ich glaube, 5 sind es an der Zahl, große, mittelgroße Forschungsschiffe. Meteor, Polarstern sind so die berühmtesten. Und die schicken dann entweder Roboter oder autonome Geräte oder einfach Greifer und Schlitten in die Tiefsee oder Sonden, die ja einfach Messungen anstellen. Und wir sitzen oder stehen auf dem Schiff und arbeiten, warten darauf, dass die Proben wieder an Deck kommen.
Okay. Genau. Welche Bereiche erforscht ihr? Also ich meine, welche Weltmeere? Es gibt ja 7, glaube ich.
Also Senckenberg ist eigentlich überall. Ja. Also wir haben Projekte in der Antarktis, im Pazifik, Atlantik, Indischen Ozean. Ja. Also Arktis, ja, wir sind überall.
Jetzt nur ganz kurz, bevor wir dann mal die Ingrid mit einbeziehen, ein bisschen mehr mit den Meeresschutzgebieten. Die Ingrid hatte das ja schon angedeutet mit diesen extremen Lebensbereichen. Es gibt diese sogenannten schwarzen Raucher. Was ist das? Und das ist ja wahrscheinlich mit das Extremste, was man an Lebensumwelt aus unserer Sicht sich eben vorstellen kann, oder?
Ja, es gehört auf jeden Fall mit dazu, nicht? Also das konnte man sich auch nicht vorstellen. Bis 1978 wurden die erst entdeckt. Das ist genau an diesen Gebirgsketten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Dort ist es ja tektonisch sehr aktiv. Man hat nur eine dünne Kruste. Und dort kommt also Wasser, was in die zerrissenen und zerfurchte Erdkruste eingedrungen ist, wird unten durch das Erdinnere erhitzt. Dabei lösen sich dann aus dem Gestein sehr viele Mineralien und werden mit dem ganz heiß erhitzten Wasser wieder nach oben transportiert und das strömt dann aus der Kruste wieder aus mit Temperaturen von teilweise über 300, 400 Grad. Und beim Kontakt mit dem kalten Umgebungswasser, also in der Tiefsee sind es meistens so 2, 3 Grad, dort fallen dann diese gelösten Mineralien wieder aus und das bildet dann diesen Rauch, den wir kennen, diese schwarzen Rauchern. Und das formt dann auch, also es setzt sich ab und das bildet dann diese Schlote, diese Schornsteine, die man da sieht. Genau, und in diesen Verbindungen, also in diesen gelösten Stoffen, die in diesem Wasser drin sind, in diesem heißen Wasser. Dort haben wir Energie, die von den Organismen, die dort leben, wieder genutzt werden kann, um organische Materie aufzubauen. Das ist die Chemosynthese, so ähnlich wie dieser Knochenfresserwurm auch beim Wal das macht. Aber hier ist das halt komplett unabhängig vom Sonnenlicht. Da haben wir zum ersten Mal entdeckt, Leben muss nicht unbedingt von der Sonne abhängen.
Also die extremen Lebensbedingungen gelten für diese Lebewesen dann nicht, das sind keine Extreme.
Also das mit dem Extrem muss man immer sagen, das ist immer eine Frage der Perspektive.
Ja, genau.
Also für ein Tier, was in der Tiefsee lebt, leben wir unter Extrembedingungen, weil wir haben, weil wir haben Temperaturschwankungen teilweise an einem Tag von über 30 Grad an Land. Wir haben Regen, Trockenheit, wir haben UV-Strahlung. Das sind alles also schlimme Bedingungen, an die wir aber gut angepasst sind und die nicht.
Ingrid, jetzt komme ich zu dir, ich meine, das, was der Torben erzählt hat, legt ja schon den Gedanken nahe, dass Meere schützenswert sind.
Ja, das ist gelinde ausgedrückt.
Greenpeace hat ja schon seit geraumer Zeit eine Kampagne laufen, die heißt 30x30. Was verbirgt sich denn dahinter und welches Ziel verfolgt diese Kampagne?
Ja, also die Meere sind ja zu 90%, kann man schon sagen, leer gefischt, also fast leer gefischt. Wir haben Riesenproblematiken in jeder Beziehung. Zum einen natürlich, was das Klima angeht, aber auch, was die Ressource Fisch an sich angeht. Und im letzten Jahr hat Greenpeace, da eben die UN-Konferenz Ende des Jahres eigentlich stattfinden sollte, hat Greenpeace sich zur Aufgabe gemacht, das jetzt mal näher zu beleuchten. Und zwar selber ein Jahr lang mit der Esperanza und mit der Arctic Sunrise die Meere zu durchkreuzen. Und das ging los also in der Arktis, wo man eben die Auswirkungen des Klimawandels dokumentieren wollte. Von dort ging es dann über Island und ging dann da zu dem Lost City. Das ist so eine Art Gebirgskette auf der Westseite. Und dann ging es weiter zum Mittelatlantischen Rücken, um da nochmal auf die Besonderheiten der Tiefsee auch einzugehen und darauf hinzuweisen. Denn wie wir jetzt ja eben gehört haben, gibt es über die Tiefsee unergründliche Dinge zu sagen und zu erzählen. Und ich habe mal gelesen eben, dass der Mond besser erforscht ist als die Tiefsee.
Sogar die Rückseite des Mondes.
Ja, genau. Und deswegen wollte Greenpeace da auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Dann ging es weiter über den nordatlantischen Müllstrudel. Das ist ja der größte Müllstrudel. Also wir kommen auf das Plastikthema ja sowieso nochmal. Genau, ja. Und dann in die Saragossa-See zur Mündung und zum Amazonas und vor Brasilien. Und da wollte Greenpeace dann auch nochmal das neu entdeckte Riff vor der Zerstörung der Ölbohrung bewahren. Das ist auch nochmal ein Thema, worauf wir dann nochmal neu eingehen werden, weil da die Fischerei auch besonders betroffen ist. Und anschließend ging es dann über den Südatlantik, wo eben ein ganz schreckliches Thema auch, ich weiß nicht, inwieweit das schon durch die Medien gegangen ist, also dieses sogenannte Transfishing, wo eben große Schiffe sogenannte Verladeschiffe liegen, die eben den frisch gefangenen Fisch dort verarbeiten und dann an die Küsten schicken. Das ist eine illegale Aktion und wird aber scheinbar bisher nicht weiter nachverfolgt. Die Menschen auf diesen Schiffen leben in sklavenähnlichen Verhältnissen und wenn sie Glück haben, werden sie irgendwann mal wieder an Land gelassen. Also das ist eine ganz schreckliche Sache und das wollte eben Greenpeace auch mal ein bisschen mehr aufdecken. Und zum Frühjahr hatte Greenpeace sich dann eigentlich vorgestellt, nach New York zu fahren, weil dort die UN-Konferenz stattfinden sollte und da ging es jetzt dann vermehrt um Meeresschutzgebiete.
Welche Daten, Fakten sind aus Greenpeace-Sicht erforderlich, um ein Meeresgebiet als Schutzgebiet auszuweisen?
Ja, also es gibt eigentlich schon, beziehungsweise Greenpeace oder auch Wissenschaftler haben ja schon sehr viele Gebiete auch als Schutzgebiete ausgewiesen. Nur leider existieren diese Schutzgebiete nur auf dem Papier und wurden bisher noch nicht umgesetzt. Und es gibt auch leider niemanden, der das kontrolliert. Also es gibt ganz, ganz viele Schutzgebiete. Also es gibt große Areas, die eben auch schon als Schutzgebiet ausgewiesen sind, weil man weiß, also zum Beispiel auch in der Nordsee, in der Ostsee, wo man eben weiß, dass hier besonders auch im Frühjahr die Fische laichen und die unter besonderen Schutz auch gestellt werden müssen. Nur ein Beispiel, also der Rotbarsch braucht zum Beispiel 15 Jahre, bis er sich fortpflanzen kann. Welcher Fisch überlebt diese 15 Jahre bei dem Raubbau, der im Moment getrieben wird? Ich habe jetzt hier nochmal was rausgesucht, und zwar, dass man sich das mal vorstellen kann, was das eigentlich für ein Hierarchiegeklüngel ist und Zuständigkeiten. Also mir war das vorher auch nicht klar, wie viele Zuständigkeiten es gibt. Also nur jetzt mal betrachtet auf die Meere. Also zum Beispiel das Thema Fischerei. Die zuständigen Ressorts sind da Landwirtschaft, Umweltministerium, Bundesamt für Naturschutz und noch weitere, die ich jetzt gar nicht mehr im Einzelnen nennen möchte, weil die sehr klang sind. Dann für Schalleinträge, Verkehrsministerium, Landwirtschaftsministerium, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographisches Institut und Bundesumweltamt und Bundesnetzagentur. So, für Schadstoffeinträge, das ist ja auch ein ganz großes Problem, was wir haben, weil alles, was man nicht sieht, ist eben nicht da. Deswegen wird alles ja ins Meer geworfen. Ich pauschalisiere das jetzt mal, weil es wirklich so ist. So, für Schadstoffeinträge ist das Verkehrsministerium zuständig, Kampf- und Mittelräumdienste und Naturschutzbehörden anderer Länder auch. So, Mülleinträge, Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, Verkehrs- und Verbraucherministerium und so weiter und so weiter. Für Biodiversität, Landwirtschafts- und Umweltministerium, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium. Das sind nur einige, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Und man kann sich ja unschwer vorstellen, was das bedeutet, wenn man in der Praxis ein Gebiet schützen will.
Ja, deshalb dann nochmal meine Frage, was wären da ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, nicht mehr erlaubt oder eingeschränkt nur noch möglich.
Ja, also es müsste also komplett...
Um diese Bedingung als Schutzgebiet zu erfüllen.
Ja, es muss komplett die Fischerei verboten werden in diesen Gebieten. Also es muss die Möglichkeit bestehen, eine sogenannte Kinderstube für die Fische zu haben. Es darf weder Sand- noch Kiesabbau betrieben werden. Natürlich Öl- und Gaseinflüsse müssen ganz und gar wegfallen. Wenn man sich allein vorstellt, dass es in der Nordsee über 600 Bohrinseln gibt, die täglich Öl verlieren, was ungefähr einem Tankerunglück entspricht, also jährlich, dann weiß man schon, wo das ungefähr hinläuft und kann sich eigentlich auch vorstellen, was mit unseren Meeren tagtäglich und pro Sekunde passiert. Von den Einträgen, die der Mensch natürlich noch, Plastik und so weiter, kommen wir ja später noch drauf, davon mal ganz abgesehen. Ja, also dann kommt noch dazu, dass selbst die Fischer nicht in der Lage sind, ihr Gebiet zu schützen, weil sie aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel Grundschleppnetzfischerei weiterhin betreiben und zusätzlich diese Grundschleppnetze dann auch noch über Bord werfen, wenn es keiner sieht, dann, weil an Land diese Grundschleppnetze einfach zu teuer sind zur Entsorgung. Speziell jetzt, ich komme jetzt mal kurz auf die Nordsee, auf die Schweinswale, ist das Problem, dass man eigentlich vorgesehen hat, also sogenannte Blinker an die Grundschleppnetze zu machen, damit, oder auch an die Stellnetze, damit die Schweinswale akustisch mitkriegen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, schwimm mal eine andere Route. Die Fischer stellen diese Blinker aus, sodass sie nicht mehr zu hören sind und die Schweinswale dann leider trotzdem da reinschwimmen. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, ich versuche das jetzt so ein bisschen mal klar zu machen, was eigentlich auf unseren Meeren passiert.
Ganz kurz noch zwei Sätze, bevor wir die erste Mal Musik einspielen. Greenpeace ist da jetzt selber aktiv geworden, indem sie Granitsteine vor allem im Fehmarnbelt zwischen, wenn ich es richtig weiß, Deutschland, BRD und Dänemark. Und, versenkt haben, welchen Sinn sollte denn das haben? Und Greenpeace hatte so eine Aktion schon mal gemacht vor, glaube 2008 war das. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, Ergebnisse? Was war,
ja, also vor Sylt ist das super gut angenommen worden, nicht für den Menschen.
Ja, aber nochmal kurz, was ist der Zweck von dieser Sache?
Also der Zweck ist, dass vor Sylt zum Beispiel existiert ein großes Meeresschutzgebiet, was aber von den Fischern natürlich auch nicht als solches akzeptiert wurde. Das wurde trotzdem weiter gefischt, sogar mit Grundschleppnetzen. Daraufhin hat Greenpeace eines Tages mal gesagt, was auf dem Papier steht, muss realisiert werden. Und wenn es nicht über Gesetze realisiert wird, dann machen wir das selber. Deswegen hat Greenpeace Wissenschaftler losgeschickt, die erstmal den Erdboden dort sich angeschaut haben, wie der welche Arten von Sanden und Steinen sich da befinden und dann nach Norwegen gefahren ist, um dort hat man nämlich entdeckt, dass es da genau die gleichen Sand- und Steinverbindungen gibt. Da hat man Granitsteine von dort mit der Esperanza vor Sylt transportiert und sie dort ins Meer geworfen. Und natürlich hat Greenpeace erstmal ziemlich Ärger bekommen und dann wurde aber die Klage auch fallen gelassen. Und mittlerweile, jedes Jahr gehen auch Taucher darunter und schauen sich das an, ist dieses Gebiet sehr gut von den Fischen angenommen worden. Es entwickelt sich wunderbar mit Flora und Fauna und es ist ein gesundes Gebiet, wenn wir mal so sagen können. Ja, und jetzt das Gleiche hat Greenpeace jetzt vorgeschlagen, also beziehungsweise dann auch umgesetzt. Erstmal vor Rügen im letzten Frühjahr in der Ostsee hat da Granitsteine dann auch wieder ins Meer geworfen und daraufhin sind sie dann auch nochmal in der Nordsee gewesen und haben da auch nochmal versucht, da ein bisschen tätig zu werden. Leider wurden wir dann von der Küstenwache irgendwann mal doch gebeten, das Gebiet zu verlassen. Und jetzt müssen wir mal schauen, da steht noch eine Klage an und wollen mal schauen, wie das dann sich entwickelt.
Okay, vielen Dank euch beiden mal bis hierher. Ich mache jetzt mal etwas Musik. Ich hatte bei der letzten Sendung Musik von, jetzt muss ich gerade nochmal sagen, Songs with the Whales. Da hatte ich es eigentlich gedacht als Entspannung zum damaligen Thema Verkehr. Heute habe ich gedacht, das passt eigentlich eher noch zu dem Thema. Deshalb heute nochmal ein, zwei Titel von dieser CD Diving Chorus. Ja, immer noch Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir widmen uns heute im Lebensraum Meer, Tiefsee, Oberfläche. Wir haben jetzt über die Tiefsee schon ein bisschen was erfahren. Meeresschutzgebiete. Wir wenden uns mal jetzt unseren in Anführungszeichen Meeresbereichen zu, die Nordsee und die Ostsee. Ingrid, wie ist es nun bestellt um die Nord- und Ostsee? Die gelten ja teilweise zumindest auch als Schutzgebiete.
Das ist richtig. Aber es ist eben katastrophal, weil auch weiterhin, wie auch in unseren Weltmeeren überhaupt, die Fischerei dort überall noch stattfindet, obwohl ja Schutzgebiete vorhanden sind. Vor allen Dingen die Schleppnetzfischerei macht da natürlich ganz große Dinge und macht auch viel kaputt. Und es wird auch wenig Rücksicht genommen, eben auf das ganze Leben im Wattenmeer. Dabei wissen wir ja selber, wie wichtig das Wattenmeer und wie, eigentlich auch für die Menschheit, die Nord- und Ostsee, wie wichtig die ist. Vor allen Dingen, also wo man ja sagt, jeder zweite Atemzug, den wir tun, der kommt im Grunde genommen aus der Nordsee oder beziehungsweise aus den Meeren. Eine Problematik ist eben auch, und dies ist in den letzten Jahren aufgetreten, der Salzgehalt in der Ostsee ist ja relativ gering. Das bedeutet eben, da ist dann auch der Sauerstoffgehalt nicht mehr so groß. Das heißt, es kann nicht mehr so viel CO2 abgebaut werden. Und aufgrund dessen gibt es auch dort schon Todeszonen, hat man festgestellt. Früher war der Salzgehalt auch in der Ostsee noch höher, aber scheinbar haben auch die westlichen Winde dort nachgelassen. Also ich weiß das selber, dass in Hamburg früher, also sagen wir mal im Februar, waren immer diese Stürme, da war ja auch die Flutkatastrophe 1962, wo wirklich dann die Nordsee in die Elbe reingedrückt hat und dann eben über Skagerrak dann auch das Meer, das salzige Meer dann auch in die Ostsee geflossen hat und somit auch das Ostseemeer zum Durchatmen gebracht hat. Und dieser Salzgehalt, der hält ungefähr, also damals war das so, jedenfalls so 10 Jahre kann der schon anhalten, wenn da richtig so im Februar mal der Westwind da durchknallt. Aber in den letzten Jahren hat das scheinbar etwas nachgelassen. Jedenfalls ist der Salzgehalt da sehr stark gesunken auf, ich glaube, 0,8%, wobei er in der Nordsee ja bei 3,5% liegt.
Ja, da wollte ich jetzt mal den Torben nochmal fragen. Die Ostsee hat ja schon eine gewisse Eigenart.
Ja, genau. Also das war eigentlich schon super erklärt gerade. Also sie ist eben ein fast isoliertes Randmeer. Ja? Also wir haben die Verbindung zum Atlantik. Es sind quasi drei kleine Meerengen, die nicht besonders tief sind. Und wir haben hauptsächlich Zustrom von Süßwasser aus den Flüssen im Einzugsgebiet. Und dadurch haben wir in der Ostsee eine starke Schichtung. Ja, also Süßwasser hat weniger Salz drin und ist deswegen leichter und schichtet sich über das Salzwasser. Und das bedeutet, also wir haben natürlich immer zwischen Atmosphäre und Wasser Austausch, bei jedem Sturm besonders viel. Das heißt, Sauerstoff und CO2 und andere Gase können sich austauschen. Aber dadurch, dass das Meer in sich keine gute Durchmischung hat zwischen flach und tief, haben wir genau das, was gerade gesagt wurde, nämlich dass in den tiefen Bereichen ja, da findet natürlich trotzdem Leben statt, vor allem mikrobielles Leben, was Nährstoffe zersetzt, aber wird Sauerstoff verbraucht. Und deswegen sinkt der Sauerstoffgehalt in den tieferen Zonen der Ostsee immer weiter ab und ist eigentlich komplett abhängig davon, dass frisches Salzwasser aus dem Atlantik reingedrückt wird. Das passiert aber immer seltener. Und gleichzeitig, ein zweites Problem, haben wir das mit den Flüssen, die das Süßwasser bringen, auch immer mehr oder ja, also Dünger eingetragen.
Schadstoffe.
Inzwischen hat es tatsächlich ein bisschen abgenommen, vor allem Phosphate und so aus der landwirtschaftlichen Düngung. Aber das Problem ist, die sind jetzt da drin. Ja, also obwohl die Landwirtschaft in den letzten 10 Jahren schon angefangen hat, das zu reduzieren, haben wir die Phosphate einfach in diesem ganzen Kreislauf von der Ostsee drin. Und das bedeutet, dass wir an der Oberfläche vermehrte Primärproduktion haben, also eigentlich vermehrtes Algenwachstum und Sauerstoffproduktion. Aber das führt natürlich zu wiederum toten Organismen und so weiter, die irgendwann absterben oder Kot produzieren. Das sinkt in die tiefen, schon sauerstoffreduzierten Bereiche und führt dazu vermehrter mikrobieller Zehrung und damit Sauerstoffverbrauch. Und deswegen haben wir dann dort diese sauerstoffreduzierten oder sogar sauerstofffreien Zonen, die auch Todeszonen genannt werden, wo halt zumindest Leben, wie wir das kennen, also was an Sauerstoff von Sauerstoff abhängt, nicht mehr möglich ist.
Gibt es denn schon Anzeichen dafür, dass der Klimawandel sich in der Ostsee, vielleicht auch in der Nordsee, bemerkbar macht?
Naja, das wäre ja genau das. Also dass diese Luftzirkulation, die dazu führt, also diese Westwinde, das wird im Fachjargon auch North Atlantic Oscillation genannt. Das hat damit was zu tun oder es wird dadurch gesteuert, wo diese nordatlantischen Hochs und Tiefs, wir kennen das, ne? Azoren hoch ist das, glaube ich, und Island tief oder andersrum, wo die genau positioniert sind. Das lenkt sozusagen diese Strömung und das ist nicht mehr so heute, wie es mal vor 10 Jahren war oder davor. Und dadurch haben wir eben Probleme mit dem Wasseraustausch in der Ostsee. Dazu kommen natürlich Dinge wie Erwärmung.
Wollte ich gerade sagen.
Also wann haben wir zum letzten Mal Eis auf der Ostsee gehabt? Also ich kann mich noch erinnern an Eis auf der Nordsee, aber das ist schon sehr selten.
Okay. Ja, ja. Also ich habe jetzt mal gelesen, in der Ostsee, also das ist eine seit 1969, das sind jetzt 50 Jahre, ist die Ostsee mindestens um 1,8 Grad angestiegen, die Temperatur, und die Nordsee um 1,3 Grad. Ingrid, du hast ja schon vorher von der Beluga erzählt. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Welche Belastungen gibt es denn für die Ost- und Nordsee? Jetzt im Hinblick auf die Fische, aber auch, also nicht nur die gefangen werden, sondern überhaupt das Leben.
Naja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch auf die Plastikproblematik kommen.
Da kommen wir nach. Aber ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal andeutet, jetzt mach's, dann haben wir es abgehakt.
Also das ist ja ein Riesenthema. Da kann Torben sicherlich auch noch viel dazu sagen, weil das sich ja auch in der Tiefsee sehr stark bemerkbar macht. Aber also zum einen muss man mal sagen, dass in der Ostsee eigentlich es 51 Schutzgebiete gibt. In der Nordsee auch nicht viel weniger, um die 40 Schutzgebiete rum. So, und dass sie alle nicht anerkannt werden, das ist natürlich schon mal ein Problem, dass sie alle nur auf dem Papier existieren. Das hängt natürlich wirklich damit zusammen, dass eben diese Gebiete nur auf dem Papier existieren und nicht realisiert werden können. Und ansonsten gibt es natürlich Verschmutzungen, also was ich vorhin schon erwähnt habe, angefangen von den ganzen Ölplattformen, die da stehen, die ja zum Glück nicht mehr versenkt werden. Da hat Greenpeace ja für gesorgt, aber ich glaube, da gibt's auch wieder eine Diskussion. Ich will jetzt keine Konzerne nennen, aber ich glaube, da ist noch irgendwas in der Diskussion, wo wir auch wieder ganz vehement dann auch dagegen ankämpfen müssen, dass das nicht passiert. Und genau, und dann natürlich, was auch sehr brisant jetzt langsam wird, dieser Sand- und Kiesabbau, weil wir haben ja immer weniger Sand, um unsere Städte auszubauen und um unsere Straßen zu bauen. Und dafür brauchen wir das, und das wird immer weiter noch jetzt vorangetrieben. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, dass der Meeresboden dann wieder umgepflügt wird, also nicht nur durch Schleppnetze, sondern auch durch den Sand- und Kiesabbau, dann kann man sich ja vorstellen, was passiert. Ansonsten kommt eben auch noch dazu, dass alles, was im Meer passiert, also sagen wir mal, auch die Windkrafträder, wobei ich natürlich dafür bin, aber wenn die im Meer stehen, auch Geräusche erzeugen. Das heißt, die ganze Meereswelt kommt durcheinander, und nicht umsonst stranden so viele Wale, die also ihre Sinnesorgane darauf eigentlich ausgerichtet haben, zu hören, wo sie lang müssen. Und diese Ultraschallwellen werden dann so gestört, dass sie das nicht mehr realisieren können und dann natürlich stranden. Es sind ja jetzt auch wieder mehrere hundert Tiere an Land
gegangen. Aber da weiß man nicht, woran es liegt. Also zumindest wissen wir es angeblich nicht. Keine Ahnung.
Ja, also natürlich liegt es daran, dass im Meer irgendwas schräg gelaufen ist. Ansonsten wäre das ja nicht passiert. Und sei es, dass die Meere an der Stelle zu warm geworden sind oder irgendwelche Strömungen anders fließen als normal. Normalerweise, und deswegen einfach die Tiere im Meer total irritiert werden.
Also nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, Torben, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Ist das normal, in Anführungszeichen, was in dem Fall halt wohl äußerst schockierend, in Anführungszeichen, vielleicht die pure Menge, dass es so viele waren?
Ja, also ich über diesen Fall jetzt gerade vor Tasmanien war das, glaube ich, noch genau. In den Medien. Ich habe den Artikel noch nicht ganz gelesen. Aber ja, gut, wir wissen, es gibt Probleme da offensichtlich, verschiedene Ursachen dafür, dass Wale teilweise in großen Anzahlen sterben. Was immer wieder damit in Verbindung gebracht wird, sind so militärische Übungen. Das hat was mit Sonar zu tun, also wo so hoch energetischer Schall in der Tiefsee benutzt wird, zum Beispiel um Dinge zu finden, ja, U-Boote zum Beispiel. Oder was auch interessant ist, also Wale benutzen, das sind jetzt nicht die kleinen Schweinswale und andere Delfinähnliche, sondern größere Wale, Bartenwale benutzen so einen bestimmten Kanal, den wir in der, in den oberen Bereichen der Tiefsee finden. Da haben wir halt also einen starken Temperaturwechsel sozusagen, so einen Anstieg, wenn man nach oben geht, und dort werden Schallwellen reflektiert, und das können die nutzen wie so eine Art, muss man sich vorstellen, wie so eine Art Fernkommunikationsmedium. Das ist der sogenannte SOFAR-Channel. Da können Wale also über hunderte Kilometer kommunizieren. Und das benutzen die für ihre soziale Interaktion. Wale sind ja sehr soziale Tiere. Die hängen in Familienverbänden und auch darüber hinaus miteinander irgendwie immer in Kontakt. Und das wird durch tatsächlich vom Militär genutzt, um auch zu kommunizieren. Und das stört natürlich die Wahlkommunikation. Dann gibt es natürlich Verschmutzung, es gibt Kollisionen ganz viel mit auf den Schifffahrtsrouten. Und ja,
das eine Erklärung, die ich heute noch gehört habe, heute Morgen im Radio war, da, also Vermutung, dass die eben in so tiefe Gewässer gelangt sind, weil sie so Fischschwärme verfolgt haben als Nahrung. Und da bedingt dadurch sind sie so weit abgedriftet. Aber wir werden es nie erfahren. Ich meine, ja, die Wale werden uns das nicht erzählen. Deshalb ganz passend mein nächster Titel, Musiktitel, Save the Whales. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, letzte Runde, Tiefsee, Hochsee, was auch immer, Meere, Lebensraum, Meer. Wir haben schon mal ansatzweise jetzt, Ingrid, drüber gesprochen, welche Bedrohungen die Meere ausgesetzt sind. Du hast es vom Müll gesprochen. Die Vermüllung der Ozeane hat ja inzwischen schon auch einige Ausmaße angenommen, oder?
Ja, also wenn wir nur noch mal jetzt kurz auf das Plastikthema eingehen. Nur ein Punkt dazu. Also wenn man sich vorstellt, dass pro Jahr 300, allein in Deutschland, 350.000 Kaffeebecher to go benutzt werden, die für, sagen wir mal, 15 Minuten gebraucht werden und dann achtlos weggeschmissen oder was auch immer, dann fragt man sich doch, wie sinnvoll ist das eigentlich? Also das wollte ich nur noch mal so gesagt haben, weil es betrifft ja nicht nur Coffee-to-go-Becher, sondern es betrifft unseren gesamten Lebensraum. Und wenn wir uns mal in unseren Badezimmern umschauen oder in der Küche oder wo auch immer, findet man ja ganz, ganz viele, oder bei unseren Klamotten, ganz viele Dinge, wo eben riesige Mengen von Plastik drin sind. Und jetzt die Frage, wo bleiben wir mit diesem ganzen Müll? Dieser Müll landet zum Teil, wird natürlich zum Teil recycelt, verbrannt und landet natürlich leider, das haben wir jetzt vor allen Dingen im Sommer gesehen, als wir am Main waren, landet natürlich dann im Fluss und somit eben auch im Meer. Und also alles, was im Fluss landet, in jedem Fluss, landet auch irgendwann in den Weltmeeren. Das muss man einfach mal wissen und dann sich die Riesenmüllberge angucken, die es überall gibt. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Und was mir dann gerade noch einfällt, was ich noch gar nicht erwähnt habe, den Beifang. Und zwar 80% von dem, was der Fischer an Bord nimmt, ist Beifang und wird wieder achtlos ins Meer geworfen. Also wir treiben Raubbau mit dem Leben, mit den Fischen, und das darf einfach nicht so weitergehen.
Torben, mit dieser Hinweis mit dem Müll, den die Ingrid gerade geliefert hat, es gibt mir das ein Stichwort. Gibt es in der Tiefsee schon Zeichen unserer Zivilisation, außer euer Tauchroboter, der da unten ist?
Ja, leider schon. Also wir finden das selber schon. Wir sind auch also mit der Marinzoologie hier vom Sengenberg Frankfurt in Kollaboration mit dem Alfred-Wegener-Institut auch in einem Projekt beteiligt, wo wir Mikroplastik in der Tiefsee erforschen. Wir waren gerade vor ein paar Jahren, 2016, im Nordwestpazifik am Korillengraben, haben in fast 9.500 Metern Tiefe haben wir Proben genommen und haben dort in diesem Graben eben auch Plastikmüll gefunden. Da gehörten alte Schuhe dazu, Fischernetze, aber auch Alltagsgegenstände, alte Verpackungsmaterialien und so. Und man hat inzwischen sogar schon Berichte, habe ich gelesen, von Plastik, Mikroplastik im Körper von Organismen von Marianne.
Du greifst mir alles vor, das wollte ich gerade fragen.
Nein, das tut mir leid.
Schon okay, da kann ich entspannter zuhören. Ja, also es gibt wohl die Nachweise, also Chemikalien in den Lebewesen, auch in der Tiefsee.
Ja, also ich meine, vor noch nicht allzu langer Zeit hat man sich ja gedacht, naja, ist doch eigentlich gut, nicht? Also da haben wir die Meere, die sind verdammt tief, die sind groß, da können wir den ganzen Kram loswerden, der uns hier stört, nicht? Das war so, die Philosophie. Ich kann mich noch erinnern an meine ersten Fährfahrten von Cuxhaven nach Helgoland mit der Fähre, ne? Da waren noch so Schilder an den Türen, wo drauf stand, ja, außerhalb von 5 Kilometern darf man dies wegschmeißen, wenn man 10 Kilometer draußen ist, das. Und ab 20 Meilen vor der Küste darf man im Prinzip alles über Bord schmeißen. Ja, das war einfach so. Und irgendwann, es war ja erst in den 80ern, 90ern, dass man rausgefunden hat, dass Plastik eigentlich auch giftig ist, nicht? Das ist ja ein Produkt in der Regel aus Erdöl und da drin sind hormonähnliche Substanzen, die auf Tiere, Pflanzen, auch auf uns eben wirken. Und wenn wir jetzt unsere Fische aus der Nordsee essen, dann ist da drin Mikroplastik, wir nehmen das auf und das ist giftig. Das führt bei Tieren dazu, dass die zum Beispiel nicht mehr reproduzieren können. Mhm. Also
sich vermehren können.
Sich vermehren können, ja. Genau. Ja, also das ist, ist kein Spaß.
Und gibt es denn auch schon, ja, es gibt es, Hinweise auf einen Rohstoffabbau in der Tiefsee?
Ja, genau, das ist ein ganz großes Thema. Also tatsächlich, wir bei Sengenberg sind da auch gerade dran beteiligt, zu erforschen, was denn die Konsequenzen davon wären und was getan werden müsste, wenn man so etwas denn nachhaltig gestalten wollte. Also wir müssen uns vorstellen, was es heute schon gibt, ist Öl. Ja, also wir kennen dieses große Unglück da von der Deepwater Horizon, ist die, glaube ich, im Golf von Mexiko. Das war ja auch in der Tiefsee. Es gibt inzwischen Ölbohrungen in 3000 Metern Tiefe. In 4.500 bis 5.500 Meter Tiefe in manchen Gegenden, zum Beispiel im Pazifik, finden wir etwas, das nennt sich Manganknollen. Das sind mineralische Rohstoffe, also keine Energie, sondern das sind Rohstoffe, die zum Beispiel interessant dafür wären, dass wir Hightech bauen, Batterien für die Elektromobilität. Die stecken auch in Windkraftanlagen drin oder in unserem Handy. Und davon gibt es nicht so viel. Es gibt wenige Quellen, wo wir das an Land finden. Und in der Tiefsee gehört es im Prinzip erstmal keinem.
Entschuldigung, wenn ich jetzt dazwischen gehe, weil mir die Zeit dann wieder mal davon läuft, aber Fortsetzung folgt. Ich finde das jetzt so bisher recht spannend. Aber jetzt noch mal ganz schnell zu eurer Ausstellung. Die läuft seit Anfang September. Wenn man rein will, muss man sich anmelden über die Internetseite. Wie heißt die?
Ja, das ist also über www.sengenberg.de. Da kann man Tickets kaufen und da kann man dann auch sich anmelden für die Tiefseeausstellung. Die kostet nicht extra und man braucht keine Angst zu haben, dass man sie verpasst, denn es ist eine Dauerausstellung.
Okay.
Und es geht dabei nur darum, dass wir einen überfüllten Tiefseeraum vermeiden wollen aufgrund der Corona-Pandemie. Deswegen dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten zur Zeit drin sein.
Und wer dann dort war oder nicht reingeht, kann es lesen. Also leider sind wir jetzt nicht im Fernsehen, dass man es zeigen könnte. Du hast zwei Sachen mitgebracht.
Ich habe dir was mitgebracht. Wir haben nämlich diese Tiefsee-Ausstellung konzipiert, auch noch mit ein bisschen Hintergrundwissen für alle Altersgruppen. Also wir haben zum einen Malbuch für Kinder und alle anderen, die es auch mögen, etwas auszumalen. Konzipiert von unseren eigenen Leuten beim Sengenberg. Und wir haben das Buch geschrieben, Tiefsee, Vielfalt in der Dunkelheit, herausgegeben von Sengenberg und dem Geomar, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Das ist unser Ausstellungs- und Forschungspartner. Und da haben wir aus erster Hand Fachwissen, aber aufbereitet für jeden, auch Nicht-Experten über die Tiefsee. Was ist also mit der Tiefsee, mit den Problemen, die wir dort haben durch unser menschliches Handeln und unser Sengenberg-Tiefsee?
Kann man wahrscheinlich auch über den Sengenberg-Shop bestellen, wenn jemand das...
Überall. Jetzt
außerhalb
wohnen. Im Buchhandel.
Okay.
Überall.
Okay. Ingrid?
Ja, super.
Okay. Ich dachte, du wolltest noch was sagen. Weil dann habe ich jetzt mal wieder den Abschluss. Noch ganz kurz zwei. Also zunächst mal vielen Dank, dass ihr hier wart. Ingrid Ahns von der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt und Torben Riel vom Sengenberg-Museum.
Gerne.
Tolle Sendung fand ich. Ich fand es spannend, interessant. Ich hoffe, ihr am Radio auch. Ansonsten dürft ihr auch mal kritisieren, dass es nichts war. Ich habe jetzt noch zwei Termine und zwar morgen findet ab 15 Uhr am Eisernen Steg, also Samstag 26.09. 15 Uhr Eisernen Steg, der Ride of Silence statt. Informationen dazu findet ihr unter www.rideofsilence-ffm.de. Es ist eine Fahrradfahrt für Radfahrerinnen die im Verkehr gestorben sind bzw. verletzt wurden. Und dann gibt es am Sonntag, 27.09., stellt der Klimaentscheid sich vor, Vorstellungen und Workshops ab 14.30 Uhr im offenen Haus der Kulturen in der Mertonstraße 26. Da findet ihr die Informationen unter www.klimaentscheid-frankfurt.de. Ja, nochmal euch beiden danke, dass ihr im Studio wart und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich noch zwei Takte von der Mane Stelzer und dem Dennis Lapp, Crazy.